Zusammengekommen sind sie, als sie 17 war und er 47. Sie fragt sich zum Beispiel, wie selbstbestimmt war sie in ihrer eigenen Beziehung? Hat sich ihr Partner schuldig gemacht? Was ist eigentlich wirklich passiert? Ein Buch, das auch darüber hinaus allgemeine Fragen stellt zum Thema Consent, Sexualität, Beziehungen und wie sich all diese Konzepte von den 1970ern bis heute verändert haben.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia. Am Anfang noch eine kurze Triggerwarnung. Wir sprechen heute auch über sexuelle Gewalt, Übergriffe, Consent. Also wenn dieses Thema heute für euch nicht gut ist, dann hört euch vielleicht eine andere Folge von uns an.
Liebe Julia, vor uns auf unserem Tisch liegt ein Buch und darauf steht als Titel ein riesengroßes feministisches Thema und zwar Consent.
Ganz genau. Auf Englisch, das bedeutet Zustimmung oder Einwilligung, wird in verschiedenen Kontexten verwendet, aber wir sprechen vor allem aus feministischer Perspektive über den sexuellen Consent, also die Einwilligung zu sexuellen Handlungen. Und ja, ein Riesenthema, würde ich sagen.
Ein Riesenthema, vor allem seit MeToo, seitdem Übergriffe auf Frauen einfach ganz nochmal eine persönliche und laute Stimme online und in unserer gesamten Gesellschaft bekommen haben, ist Consent eigentlich nicht mehr wirklich wegzudenken aus unseren feministischen Debatten, vor allem, würde ich sagen, in unseren Breitengraden. Was ist denn das für ein Buch, liebe Julia? Gib mir doch mal einen Einblick.
Ja, es ist ein autobiografisches Buch, heißt wie gesagt Consent von Jill Simmond, 2024 bei Pantheon Books erschienen. Und darin verhandelt die Autorin ihre Beziehung zu ihrem 30 Jahre älteren Ehemann. Sie hat ihn in den 1970ern kennengelernt. Zusammengekommen sind sie, als sie 17 war und er 47. Und sie sind bis zu seinem Lebensende zusammengeblieben. Und in diesem Buch verhandelt sie, wie gesagt, ihre Ehe, ihre Beziehung. Sie wirft einen wirklich kritischen, schonungslosen Blick auf ihre Ehe und ihre Beziehung post-MeToo. Sie fragt sich zum Beispiel, wie selbstbestimmt war sie in ihrer eigenen Beziehung? Hat sich ihr Partner schuldig gemacht? Was ist eigentlich wirklich passiert? Was sagt sein Verhalten damals über ihre jahrzehntelange Ehe aus? Also wirklich heftige Fragen und ein Buch, das, wie schon gesagt, auch darüber hinaus allgemeine Fragen stellt zum Thema Consent, Sexualität, Beziehungen und wie sich all diese Konzepte von den 1970ern bis heute verändert haben.
Wow, klingt jedenfalls nach einem Buch, das den Finger sehr tief in die eigenen Wunden legt, weil ich finde, gut, diese Themen können natürlich gut auf einer gesellschaftspolitischen Ebene betrachtet werden, aber wenn wir dann alle in unsere eigene Leben und in unsere eigenen Beziehungen blicken, dann ist dieser Blick doch nochmal wahrscheinlich ein bisschen ein schmerzhafterer oder gar nicht so leicht zu behandelnder.
Auf alle Fälle, das dachte ich auch. Also auch als du am Anfang gesagt hast, eben Konsens, ein riesiges Thema, wird feministisch sehr viel besprochen. Es ist aber auch ein extrem umkämpfter Begriff und ein Begriff, der in der Praxis immer was ganz anderes heißt als in der Theorie. Und darum geht es auch in diesem Buch.
Okay, sehr gut. Und darüber werden wir dann auch heute sprechen, um diese Praxis des Konsens anhand von diesen Beispielen dieser Autorin. Und ich finde ja diesen Kontext schon super spannend. Also eine langjährige Beziehung eigentlich. Also es geht jetzt nicht um den Arbeitsplatz oder nicht um eine Begegnung in einem Disco, sondern um eine langjährige Beziehung zu einem Menschen. Und dann kommt natürlich dieses Thema des großen Altersunterschieds und Machtgefälles, Fragezeichen, auch mit dazu.
Auf alle Fälle. Ich erzähle euch vielleicht ein bisschen von der Autorin und auch von ihrem Leben. Wie gesagt, das ist dann schon der Inhalt des Buches, kann man sagen. Jill Simmond ist 1953 in Montreal geboren, ist dann als Kind nach Los Angeles gezogen, hat dann als junge Erwachsene Kunst studiert, ist Autorin geworden. 1997 hat sie ein Memoir geschrieben, Half a Life, so ein halbes Leben, indem sie ihr Aufwachsen und eben auch den Beginn ihrer Beziehung zu dem, wie gesagt, 30 Jahre älteren Maler Arnold Meschies reflektiert. Und in Consent, also in dem aktuellen Buch, erzählt sie ihr Leben neu, aber sie reflektiert auch dieses erste Memoir Half a Life. Also sie druckt ganze Passagen aus Half a Life ab und dekonstruiert, was sie da geschrieben hat und stellt in Frage, was sie damals über ihre eigene Beziehung geschrieben hat. Und Consent, also dieses Buch jetzt, wie gesagt, ist nach dem Tod ihres Mannes erschienen und wirft deswegen auch nochmal so einen ganz schonungslosen Blick auf ihre Ehe.
Und als Autorin finde ich auch ein ganzes Stück, sich hinzustellen, zu sagen, das habe ich damals gedacht und jetzt denke ich anders drüber.
Genau, beziehungsweise neue Fragen zu stellen auf die Antworten, die sie damals gegeben hat. Genau. Ich erzähle euch vielleicht einfach, wie das Buch beginnt. Jill ist zum Beginn des Buches 16 Jahre alt. Sie lernt ihren Kunstlehrer Arnold kennen. Er ist, wie gesagt, Mitte 40, verheiratet, hat auch eine Tochter und auch noch eine Affäre außerhalb seiner Ehe. Sie schreibt, dass sie sich damals schon irgendwie für ihn interessiert hat, dass es aber von Beginn an gleich mal schwammig war zwischen den beiden. Also es war von Beginn an nicht klar, wer den ersten Schritt gemacht hat, wer auf wen zugegangen ist, wer wen irgendwie verführt hat oder wer mit wem geflirtet hat. In Half a Life, also in ihrem ersten Buch, stellt sie es so dar, als wäre sie selbst sehr proaktiv gewesen. In Consent stellt sie das aber wieder in Frage und letztendlich kam darauf auch keine klare Antwort mehr zustande. Es ist vielmehr, dass sie eben fragt, ob ihr Mann, späterer Ehemann, sich eben auch strafrechtlich schuldig gemacht hat, ne? Weil the Age of Consent, also auf Englisch das Schutzalter in Kalifornien, wo eben die Geschichte spielt oder wo Jill Simmons gelebt hat, war 18. Das heißt, sie war tatsächlich noch nicht volljährig, als sie ihre Affäre mit Arnold begonnen hat. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage nach Machtverhältnissen, nach, konnte sie überhaupt eine informierte Entscheidung treffen, als sie eine Affäre mit ihm angefangen hat? Und all diese Fragen stellt sie sich auch heute noch, wo sie über 70 ist.
Sehr interessant. Und wie kam es denn dazu, dass aus dieser Affäre wirklich eine längerjährige und langjährige Beziehung wurde?
Genau, die beiden haben sich dann ineinander verliebt, so wird es eben beschrieben. Und Jill hat dann mehr oder weniger von ihm verlangt, dass er sich von seiner Frau trennt. Und tatsächlich hat er seine Ehefrau dann für einen Teenager verlassen, ist ausgezogen aus seinem Haus. Und sie haben dann bei Freunden irgendwie gelebt gemeinsam und haben dann auch relativ bald geheiratet. Also es ging dann alles sehr schnell, wurde alles sehr schnell sehr ernst. Sie hat dann begonnen, Kunst zu studieren nach der Schule und er selbst, wie gesagt, ist ja auch Maler und Künstler. Und ab dem Moment, wo sie dann eigentlich so ihren eigenen Weg begonnen hat zu gehen, ist die Beziehung auch wesentlich, sag ich mal, gleichberechtigter, ebenbürtiger geworden. Und sie sind dann tatsächlich zu so kreativen Partnern auch geworden, die sich gegenseitig unterstützt haben in ihrem Schaffen, in ihrem Schreiben, weil Jill dann eben begonnen hat, auch Romane und Memoirs und so zu schreiben. Aber natürlich nagt diese Anfangsphase der Beziehung sehr an ihr. Sie fragt eben, wenn eine Beziehung auf so ungleichem Fuß beginnt, kann sie sich dann überhaupt zu etwas Ebenbürtigem, Gesunden entwickeln? Ist das überhaupt möglich? Oder sind da Dynamiken in dieser Beziehung angelegt, die sich auch später nicht mehr ausgleichen lassen? Also sie sagt zum Beispiel, dass Beziehungen immer so eine Art Gründungsmythos haben. Sie vergleicht das mit einer Nation, die ja auch so Legenden und Mythen hat und dass diese Mythen aber sehr viel über das Jetzt aussagen und nicht so sehr über die tatsächliche Entstehung. Also sie fragt sich auch, wo ihre Beziehung war, als sie Half a Life, also diesen ersten autobiografischen Text geschrieben hat. Sie sagt, das sagt sehr viel mehr über ihre Ehe damals aus, als es möglicherweise über den Beginn der Beziehung tatsächlich ausgesagt hat. Und wie gesagt, eben heute oder nach seinem Tod wieder darüber zu reflektieren, sagt auch wieder sehr viel mehr über das Jetzt aus, als über das Damals. Also sie ist sich dessen bewusst, dass sie die Wahrheit über das, was damals passiert ist, nie ganz herstellen kann. Es ist nur immer eine Konstruktion der Vergangenheit. Mm. Und sie kann die immer wieder hinterfragen und dekonstruieren. Und ich hatte eben nicht das Gefühl beim Lesen, dass sie jetzt einen neuen Mythos schaffen will oder eine neue Antwort auf die Frage finden will, sondern dass sie einfach nur die Frage stellen will. Und dass sie sich diese Frage auch eben im Zeitalter Post-MeToo einfach gestellt hat.
total spannend, das mit dem Gründungsmythos. Ich denke gerade auch daran, wie oft ich andere Paare zum Beispiel frage, wie habt ihr euch kennengelernt? Und wie groß die Sehnsucht irgendwie ist, da eine schöne romantische Geschichte zu erzählen. Und gleichzeitig denke ich mir, erzählt man diese Geschichte dann vielleicht oft selber über die eigene Beziehung. Und es wird dann so diese Erzählung, dieser Mythos. Und das ist natürlich immer eine Erzählung, eine Abbildung, die dann sich dann vielleicht immer wieder wiederholt und man immer wieder erzählt. Aber wie viel davon ist der Kern wirklich dieser Beziehung zum Beispiel? Voll spannend.
Ja, und wie verändert sich das, wenn die Beziehung irgendwann endet, wenn irgendwie Dinge rauskommen, die man damals zum Beispiel noch nicht wusste? Dann es ist immer ein verzerrender Spiegel. Es sagt eigentlich mehr über das Jetzt aus als über das Damals. Ich finde das ein sehr gutes, sehr spannend eigentlich.
Aber in dieser Anfangsphase, die die Autorin beschreibt, gab es da auch Übergriffe zum Beispiel? Oder geht es da wirklich darum, okay, es gab diesen Altersunterschied und was bedeutet der?
Sie gibt keine eindeutige Antwort darauf, ob Übergriffe passiert sind, würde ich sagen. Sie versucht eher mit heutigen Begriffen und Diskursen auf ihre Beziehung selbst zu blicken. Sie sagt auch, dass sie je nachdem, zu welchem Zeitpunkt sie sich befunden hat, andere Einflüsse, andere Bezeichnungen, andere Blickwinkel auf ihre Beziehung irgendwie stattgefunden haben. Also zum Beispiel in den 1970ern hat sie sich selbst als total progressiv und cool und edgy wahrgenommen, weil sie ihren älteren Kunstlehrer datet. In den 1990ern sagt sie, war für sie der Fall Monica Lewinsky sehr präsent und dass man sozusagen Frauen sehr stark auch die Schuld gegeben hat dafür, wenn irgendwie Übergriffe, sage ich jetzt mal, passiert sind oder wenn es ungleiche Beziehungen gab.
Kurz eingehakt zu Monica Lewinsky, weil du sie erwähnst. Monica Lewinsky war diese Person, die bekannt geworden ist, weil sie als Praktikantin im Weißen Haus gearbeitet hat, das war in den Mitte, Ende 90er Jahren, und dann eine sexuelle Beziehung mit US-Präsident Bill Clinton hatte. Es gab dann ein Amtsenthebungsverfahren und Clinton blieb auch Präsident, aber sie war natürlich total groß in den Medien und auch ein sehr einseitiger Blick auf diese junge sexuelle Verführerin sozusagen.
Genau, und eben in diesem, sag ich mal, kulturellen Milieu oder in dieser Zeit, in der man auch so auf diese Beziehungen geblickt hat, hat sie eben ihr erstes Memoir Half a Life geschrieben, wo sie sich selbst als wesentlich proaktiver gesehen hat vielleicht als heute. Und heute, wie gesagt, mit Post-MeToo und so weiter, versucht sie eher über Übergriffe, sexuelle Gewalt, Machtverhältnisse zu sprechen. Aber wie gesagt, es ist für sie, glaube ich, sehr, sehr schwer, die Anfänge ihrer Beziehung von dem zu trennen, was dann später passiert ist. Mhm. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, war, wie sie über ihre Studienzeit an der Cal Arts University schreibt in Los Angeles in den 70er Jahren. Spannend fand ich vor allem daran, dass wir vielleicht als Feministinnen oft die 1970er Jahre so ein bisschen verklären, weil wir das Gefühl haben, da ist für den Feminismus so viel passiert und die sexuelle Revolution und da hat sich so viel getan. Gleichzeitig beschreibt sie aber eben total viel sexuelle Gewalt, die vor allem von Männern, von Künstlern, von Lehrern, von Professoren auf Frauen passiert ist. Das ist zwar total viel Diskurs über das Thema Sexualität und Freiheit des Körpers und ich weiß nicht, was alles gab, dass diese Diskurse aber total von Männern geprägt waren und dass diese Diskurse total auch ausgenutzt wurden von Männern in Machtpositionen. Und ich fand es wirklich schwer, diese Dinge zu lesen und das hat bei mir so wirklich viel Beklemmung ausgelöst, auch beim Lesen, weil ich das Gefühl hatte, sie ist in einer Zeit groß geworden, wo unter dem Vorwand der sexuellen Befreiung total viel Gewalt passiert ist. Und diese Zerrissenheit, finde ich, spürt man auch in dem Buch. Also, dass sie auch heute noch versucht, damit irgendwie umzugehen oder das irgendwie einzuordnen.
Sehr spannend, was du sagst, auch mit diesen sexueller Freiheit, aber eigentlich haben sie sich die Machtverhältnisse nicht wirklich geändert und das ist dann so eine leichte Beute unter Anführungszeichen für Männer. Sagen, es hat ja sexuell befreit und jetzt habe ich auch so ein bisschen einen Freifahrtschein dadurch.
Absolut, ja, ganz genau.
Und denkst du, dass sich der Blick für sie auch geändert hat, weil sie dieses Buch jetzt schreibt, nachdem ihr Mann verstorben ist? Spielt das eine Rolle?
Auf alle Fälle. Sie sagt auch ganz klar, dass das eine Rolle spielt, weil ihr Mann eigentlich während der gesamten Beziehung eben auch ihr kreativer Partner war. Also ich habe ja eh schon angedeutet, dass es dann später wesentlich unterstützender wurde, dass er natürlich auch ihre Texte und Bücher gelesen hat und sie auch darüber reflektiert, dass sie auch von ihm Feedback bekommen hat auf Texte und dass sie natürlich das, was sie geschrieben hat, auch mit dem Wissen geschrieben hat, dass er es lesen wird. Und sie sich fragt, was würde er heute über dieses Buch Consent sagen? Weil, ja, das doch einen großen Unterschied macht für sie, ob er das noch lesen kann, ob er auch Teil des Gesprächs sein kann. Natürlich ist es ihre Perspektive und ihre Seite und seine wird bis zu einem gewissen Grad auch ausgeklammert. Aber das macht einen großen Unterschied, ja.
Spannend und hart zugleich natürlich die eigene Beziehung zum Beispiel oder die eigene Sexualität zu bewerten aus ein paar Jahrzehnten feministischer Entwicklung heraus.
Und es ist eben auch bis heute, finde ich, also wir haben ja eh schon gesagt, dass es ein umkämpfter Begriff ist, Consent. Ich habe da auch eine eigene Anekdote mitgebracht und zwar war ich vor einigen Jahren mit FreundInnen in so einer feministischen Diskussionsgruppe, wo es auch um das Thema sexueller Konsens ging. Und wir haben da einen Text bekommen, wo eben eine sexuelle Situation oder Interaktion beschrieben war. Und dann haben wir den gelesen und sollten das dann diskutieren. Die Frage, wurde Zustimmung, Einwilligung gegeben oder nicht? Ist da Konsent gegeben worden oder nicht? Und wir sind direkt in einen Streit geraten, weil es so uneindeutig war. Und weil es so schwer war zu sagen, ja, das war eindeutiger Konsent, das war kein Konsent. Natürlich kommt es da auch immer auf die Perspektive des Textes an. Ja, es war ein Text, es war keine Situation. Und das hat für mich aber eben so gezeigt, dass selbst in feministischen Kreisen, wo es eigentlich super klar sein sollte, es immer noch schwer ist, teilweise das in der Praxis umzusetzen. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht selber fragt, okay, was ist jetzt eigentlich Konsens und worüber reden wir da jetzt eigentlich, dann kann ich euch ein paar Ressourcen empfehlen. Es gibt zum Beispiel The Wheel of Consent, also das Rad des Consent von Betty Martin. Ist ganz cool, weil das die Idee von Consent ein bisschen komplexer aufbereitet. Und auch das 3-Minuten-Spiel hat sie entwickelt. Ich stelle euch die Links dazu in den Shownotes. Aber allgemein kann man sagen, sexueller Konsens ist ein enthusiastisches Ja. Es ist kein Vielleicht, kein Okay, kein na gut, kein meinetwegen, sondern nur ein enthusiastisches Ja. Und No means No, aber Maybe also means No.
Ja, das ist das total gut zusammengefasst.
Gesagt ja. zu haben.
Ja, und es war auch so eine Entwicklung, also dieses von No means No, also Nein heißt Nein, ich sage Nein zu einer sexuellen Handlung und das muss akzeptiert werden, hin zu einem Ja, means yes, ein Ja heißt Ja, also ich muss zustimmen, wie auch immer das dann genau aussieht, zustimmen zu einer gewissen Handlung und ich finde es auch schön, wie du das jetzt gesagt hast, zu einem enthusiastischen Ja, also nicht so ein okay, ja, vielleicht. Und ich denke mir, wie du sagst, das ist ja auch, wird bei uns ja auch debattiert, wenn wir zum Beispiel über sexualisierte Gewalt oder Übergriffe reden. Ist es ein Ja, mit jemandem nach Hause zu gehen zum Beispiel? Ist es ein Ja, mich auszuziehen? Oder reicht das eigentlich nicht? Und ich glaube, da sind wir beide jetzt gut, wenn wir jetzt miteinander hier reden, auf einer Schiene. Aber ich hatte auch letztens wieder Gespräche dazu, eben was heißt das zum Beispiel im Kontext von Party und von Alkohol, wenn ich mich einer gefährlichen Situation aussetze, wie viel Verantwortung oder Schuld unter Anführungszeichen trage ich an einem sexuellen Übergriff? Und da hatte ich eine sehr, ja, auch intensive Debatte, wo ich gesagt habe, naja, selbst wenn ich mit jemandem nach Hause gehe und betrunken bin, dann begebe ich mich vielleicht in eine riskante Situation. Das kann ich wissen und ich kann natürlich selber daran arbeiten, mein Risiko für einen sexuellen Übergriff zu minimieren. Aber das schmälert überhaupt nicht die Verantwortung und Schuld eines Täters, der diese Situation dann ausnützt.
Absolut. Ich finde, da gibt es auch einen ganz schönen Vergleich, der Sex mit Teetrinken vergleicht. wenn du jemanden zum Tee einlädst und die Person nimmt die Anladung an und dann sitzt du einander gegenüber und sagst, ich habe jetzt hier Tee gemacht, möchtest du Tee trinken? Du sagst, ja, du möchtest Tee trinken und dann nimmst du einen Schluck und dann sagst du, eigentlich möchte ich jetzt doch keinen Tee trinken. Würdest du der Person dann sagen, du hast aber ja gesagt und du hast aber zugestimmt und du bist aber hierher gekommen und hast dich hierher gesetzt, deswegen flöße ich dir den Tee jetzt gegen deinen Willen ein? Nein, das würde man nie sagen. Deswegen, genauso wie ich zu jedem Zeitpunkt von einer Einladung zum Tee sagen kann, ich möchte jetzt doch keinen Tee mehr, kann ich auch zu jedem Zeitpunkt von einer sexuellen Handlung oder Einladung sagen, ich möchte jetzt doch keine sexuelle Handlung mehr oder was auch immer. Ja, also ich glaube, irgendwo in diesem Gespräch des sexuellen Konsens oder des Übergriffs kommt auch so ein Gefühl von ein Recht des Mannes, und jetzt bin ich jetzt mal, ich habe mich jetzt gerade in Rage geredet, aber ein gewisses Recht von der einen Seite, das einzufordern und das sich abzuholen rein, ja. Also die Idee, dass wenn ich einmal Ja gesagt habe, dann bedeutet das, dass ich zu allem Ja gesagt habe, was einfach nicht der Fall ist. Ich kann zu jedem Zeitpunkt zu allen Teilaspekten dessen Nein sagen und es sollte zu jedem Zeitpunkt akzeptiert werden.
Ja, und ich finde, es kommt auch dazu, dieses Gefühl von sexueller Scham, das ja noch immer stark ist, würde ich sagen. Und dieses, es war einfach so lange, wurde Frauen vorgeworfen, selbst schuld zu sein an sexuellen Übergriffen. Und das, denke ich, wurde schon sehr stark auch abgeschwächt durch MeToo und andere feministische Bewegungen. Aber so ein Stück weit von diesem Gefühl ist ja trotzdem noch in uns, würde ich sagen, oder auf jeden Fall in mir. Und davon kann man sich ja nicht einfach lösen.
Und eben auch, dass Machtverhältnisse einen großen Unterschied machen. Ja, wenn ich bis zu einem gewissen Grad abhängig bin von einer anderen Person, das war ja auch in MeToo großes Thema, dann ist meine Zustimmung auch davon beeinflusst. Dann sage ich vielleicht zu etwas Ja, was ich nicht wirklich will, weil ich in einer unterlegenen Position bin oder weil ich keine andere Möglichkeit habe. Und ich glaube, also Machtdynamiken, Machtverhältnisse müssen damit reingenommen werden und auch die Person, die eben aus welchem Grund auch immer mehr Macht oder mehr Einfluss oder wie auch immer man das nennen möchte, in einer Situation hat, Absolut. Hat eine größere Verantwortung, dass eben kein Übergriff passiert. Wie gesagt, es ist ein Riesenthema. Es ist sehr umkämpft, es ist sehr schwer, es ist sehr ernst. Ich finde, dass es eben gerade auch natürlich juristisch auch total schwer ist dann, wenn tatsächlich Übergriffe passieren. Und ich meine, wie oft haben wir schon gesehen, dass Frauen sich vielleicht trauen, Übergriffe anzuzeigen, aber dann, weil die Sachlage einfach irgendwie schwer einzuschätzen ist oder weil gewisse
Beweise fehlen,
Indizien, was auch immer dafür sprechen, dass es doch eine gewisse Art von Zustimmung gegeben hat. Es ist einfach so, so, so schwer tatsächlich festzumachen. Und ich finde, dieses Buch Consent ist da auch einfach ein Teil von dieser Diskussion.
Ja, und schön, wie gesagt, finde ich das auch, das an einer Beziehung aufzumachen, die ja nicht nur schlecht war oder nicht nur gut war, sondern ja, komplex und vielschichtig, wenn man so viele Jahre zusammen ist. Und ich wollte noch sagen zu deinem Teetrinkbeispiel. Ich kenne nämlich das Pizza-Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das Pizza-Beispiel auch kennst.
Kenne ich auch.
Aber auch, okay, ja. Ich erzähle es kurz für unsere Zuhörerinnen, die das vielleicht noch nicht kennen. Nämlich so den Gedanken, okay, ich kann sagen, ich mag Pizza. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Abend Pizza mag oder dass ich jeden Belag auf eine Pizza mag. Oder ich kann ein Stück von einer Pizza essen und sage, okay, danke, es ist genug und ich muss nicht immer die gesamte Pizza aufessen. Und das finde ich auch irgendwie ein ganz gutes Beispiel, warum sollte man bei Sex auf einmal das anders handhaben?
Ja, weil eben so ein Gefühl von, die eine Person hat auch ein Anrecht darauf, dass du diese Pizza isst. Das ist die, das ist der Unterschied, finde ich. Ja, also es kommt trotzdem so ein Gefühl rein von, du bist irgendwie da, um die Pizzagelüste der anderen Person auch irgendwie zu befriedigen. Mhm. Und das macht halt das macht das Thema so, so schwierig. Aber um nochmal auf das Buch zurückzukommen, wie du sagst, diese Beziehung war ja nicht nur schlecht oder war nicht nur das eine, sondern es war eben sehr vielschichtig, es war jahrzehntelang und ich finde, es kommt schon auch eindeutig in dem Buch raus, dass es eine sehr liebevolle Beziehung war. Ich werde natürlich nicht spoilern, wie es dann ausgeht, das könnt ihr euch selber anschauen. Es gibt auch noch viel mehr drinnen, als ich jetzt erzählt habe oder angesprochen habe, aber Allgemein würde ich sagen, ich kann euch das Buch sehr, sehr empfehlen. Ich war sehr berührt. Ich fand es auch eben auch sehr beklemmend. Ich fand es oft, es gab viele Momente, die auch wirklich unangenehm waren und schwer zu lesen waren, weil die Autorin einen so ehrlichen, kritischen Blick auf auch ihren Partner wirft, was man auch nicht so oft liest, finde ich, weil man ja trotzdem den Menschen, den man liebt, auch irgendwie schützen möchte. Und es war auch sehr, ich würde mal sagen, trocken, reduziert, minimalistisch geschrieben. Also es ist kein überschwängliches Buch, sondern eines, das wirklich runter reduziert ist auf das Wesentliche und zeigt etwas, was ich sehr mag an Autobiografien, dass die Vergangenheit und die Erzählung des eigenen Lebens eine Konstruktion ist, immer ein Verhandeln, dass wir manchmal Aspekte auch unseres Lebens ausblenden, um eine kohärente Erzählung zu schaffen, was wir ja auch schon in vergangenen Folgen besprochen haben. Zum Beispiel, als wir über Maggie Nelson gesprochen haben, da ging es auch um dieses Thema. Also auf alle Fälle ein wirklich sehr beeindruckendes Buch.
Danke. Das heißt an euch alle, wenn ihr euch nochmal ein bisschen komplexer mit dem Thema von Consent auseinandersetzen wollt, dann ist es bestimmt eine gute Empfehlung.
Ganz genau. Und wenn ihr einfach verunsichert seid, was das Thema Consent angeht, kann ich euch, wie gesagt, nochmal sehr Betty Martin empfehlen. Ich habe euch auch einige Videos von ihr und Ressourcen von ihr in die Shownotes gestellt. Und wir freuen uns jedenfalls auch, wenn wir von euch hören. Wenn ihr zu diesem Thema sexuelle Gewalt, Übergriffe und so weiter auch Hilfe braucht, dann haben wir auch eine Liste an Ressourcen und Kontakten in die Shownotes gestellt. Und ja, wir hoffen, es geht euch gut nach dieser Folge und ja, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Und wenn ihr noch spannende Tipps für uns habt zu diesem Thema, dann schreibt sie uns doch bitte gerne auf plaudern@diebuch.at oder auf unseren Social Media Kanälen, zum Beispiel auf Instagram. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet und mit uns in Kontakt bleibt.
Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.
Folgt uns gerne auf Instagram unter die_buch und taggt uns, wenn ihr ein Buch einer Frau lest.
Oder schreibt uns gerne Nachrichten und Kommentare und schickt uns ein E-Mail an plaudern@diebuch.at.
Ein ganz großes Danke geht an die Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.